Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesem Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Ein herzliches Willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Vor mir sitzt die liebe Valentina Tövs und mein Name ist Elna Engels. Hallo.
Hi, hi.
wir haben uns jetzt wieder mal vorbereitet für die letzten Podcast-Folgen. Nicht die allerletzten Podcast-Folgen an sich, sondern für den oder zu dem Jakobusbrief. Also keine Sorge, wir gehen auch nicht weg.
Nee, keine Sorge.
Ja, wir haben hier noch was vor, ne?
Ja, und es ist ja auch ein, es macht uns ja auch so viel Spaß und Freude, von daher. Ja,
voll, voll. Also wir sind so dankbar, wir haben gerade noch zusammen gebetet und wir sind einfach so dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben und Gott wirklich uns hier als Sprachrohr gebraucht. Oh, das ist einfach so schön. Er tut Großes, wirklich.
Ja, er tut Großes. Und ich finde allein, was wir schon in diesen letzten Podcast-Folgen aufgenommen haben, bezüglich der Jakobus-Studie, ist so reichhaltig. Ich habe dir das schon vorhin gesagt. Also, falls du das jetzt gerade hörst, diese Podcast-Folge, und du hast noch die anderen nicht gehört oder du hast weniger gehört, hör sie dir unbedingt an. Die sind wirklich so reichhaltig. Also, selbst beim Aufnehmen hab ich total die Erkenntnisse gehabt, wurde ich auch überführt, wo Jakobus über unsere Zunge spricht zum Beispiel, über die Worte und wie er sie vergleicht und so. Also ich bin selber total bewegt und berührt worden durch unsere Podcast-Folgen zu deiner Studie, die wir aufgenommen haben. Von daher hört unbedingt auch die anderen Podcast-Folgen an.
Richtig, richtig schön. Ja, wir machen jetzt weiter mit Jakobus 5, das ist auch der letzte Abschnitt quasi. Und zwar, da hat Jakobus wieder mal alles auf einmal zusammengewürfelt.
Ja.
Genau. Und wir nehmen uns heute Jakobus 5, Vers 1 bis 6 vor. Da geht es um das Geben und nicht das Sammeln. Es geht um den reichen Menschen. Und ich lese ganz zum Anfang einmal diese Stelle vor, damit du als Zuhörerin weißt, okay, da sind wir stehen geblieben oder das werden wir heute besprechen. Und dann teilen wir einfach mal unsere Gedanken zu, oder?
Ja, sehr gut.
Genau. So, Jakobus 5, Vers 1 bis 6, da heißt es, nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über all das Elend, was über euch hereinbrechen wird. Euer Reichtum verrottet und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber verrostet und ihr Rost wird euch anklagen. Ja, ihr werdet selbst vergehen wie euer Reichtum. Warum habt ihr euch jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren Verdienst und Lohn betrogen habt. Euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen. Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch gemästet, obwohl euer Schlachttag doch längst vor der Tür stand. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. Krasse Anschuldigung.
Boah, heftige Worte.
Ja. Und ich möchte hier zu Anfang ein paar Gedanken teilen, die wir auch in der Jakobus-Studie, die ich geschrieben habe, aber auch die wir auch hier in den Podcast-Folgen gesagt haben, zu Beginn. Wenn wir Kapitel 5 uns anschauen und es startet nun zu euch, ihr Reichen, von Vers 1 bis 6, wenn wir weiterlesen, ab Vers 7, darum habt Geduld, liebe Brüder und Schwestern. Und das ist, finde ich, super wichtig. Wenn wir die Bibel lesen oder studieren, finde ich es wichtig, wirklich zu achten, zu wem sind diese Worte gerichtet. weil zu schnell können wir uns als Christen wirklich verurteilt fühlen und uns selbst richten. Aber ich persönlich glaube, und das ist das, wie ich das studiert habe, dass Jakobus hier die Nicht-Christen meint in diesem kurzen Abschnitt. Heißt jetzt nicht, dass auch nicht, also dass es keine reiche Christen gibt, das ist nicht damit gemeint. Diejenigen, die wirklich reich oder wohlhabend sind, müssen natürlich darauf achten, wie sie mit ihrem Geld oder mit dem, was sie haben, umgehen. Aber hier steht nun zu euch, ihr Reichen. Hier steht nicht, liebe Brüder und Schwestern. Aber ab Vers 7 heißt es, darum habt Geduld, liebe Brüder und Schwestern. Mhm. Und wir haben ja am Anfang gesagt, Jakobus spricht nicht nur die Christen an.
Richtig, genau.
Er spricht auch die Juden an, die den Messias noch nicht angenommen haben. Mhm. Und das, finde ich, möchte ich zu Anfang sagen, das ist hier wichtig, dass wir das bewusst lesen.
Ja, finde ich sehr, sehr gut, diesen Ansatz. Ich hatte nämlich auch darüber nachgedacht, dass ja von Anfang an auch offenbar und klar ist, dass er das jetzt auch nicht nur zu Christen, sondern auch zu Juden sagt. Mhm. Was ich so heftig finde, also er ist so unglaublich klar in seinen Worten, was wir ja auch so in dieser Kombination hatten, wo du auch sagtest, die Jakobus-Studie, aber auch grundsätzlich der Jakobusbrief hat ja auch ganz viele Weisheiten in sich, ne? Also so Weisheiten in dem von den Sprüchen Salomos, aber auch zum Beispiel von der Bergpredigt von Jesus. Und ich finde, das erinnert mich total. Also das, was Jakobus hier ab Vers 5, Vers 1 sagt, erinnert mich an die Klarheit und an die Direktheit, wie Jesus in der Bergpredigt gesprochen hat. Er hat auch so deutlich und klar gesprochen. Und ehrlich gesagt, diese Worte erschüttern einen bis ins Mark und Bein, weil man merkt, okay, es geht jetzt Jakobus nicht darum, dass man jetzt gutes Geld verdient oder dass man ein guter Verwalter oder Haushalter ist, sondern er beschreibt das nachher auch in den Versen. Es geht darum, dass du etwas zurückhältst, dass du den Erntehelfern, wie jetzt in diesem Fall, etwas zurückhältst. Du bist wie egoistisch, du sammelst für deine eigenen Reichtümer und gibst den Leuten, die dir unterstellt sind, welche Form auch immer, ob das jetzt die Arbeitnehmer sind, wer auch immer, du hältst dieses Geld zurück. Du gibst ihnen diesen Reichtum nicht. Das heißt, du enthältst diesen Menschen das, was sie eigentlich bekommen sollten, das, was ihnen eigentlich zusteht. Und er sagt, du häufst das an, es ist kein Wunder, dass es anfängt zu rosten. Ich finde, das ist ein so gutes Beispiel, wenn man wirklich überlegt, in diesem Moment etwas anzuhäufen, zu merken, ich mache wie eine Hinterziehung. Ich hinterziehe die Leute, denen es eigentlich gehört, mit diesem Geld. Das wird uns kein Segen bringen. Und ich finde, das äußert Jakobus so unglaublich klar, wo ich sage, ich bin voll dafür. Und ich weiß, vielleicht hört der ein oder andere das jetzt auch gerade und fühlt sich total getriggert und sagt sich, boah, aber wie ist das denn jetzt mit irgendwie, ich möchte ja auch gerne erfolgreich sein. Ich möchte ja fürs Reich Gottes viele Menschen gewinnen. Oder ist es denn jetzt schlimm, irgendwie viel Geld zu verdienen, in einem wunderschönen Haus zu leben oder auch Besitztümer zu haben? Und ich würde sagen, darum geht es Jakobus nicht in allererster Linie. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht ihm darum, um die Art und Weise, was du mit deinem Reichtum machst und wie du deine Mitmenschen in dem Sinne behandelst, um diesen Reichtum anzuhäufen. Das, finde ich, ist ganz wichtig zu verstehen.
Ich finde, genau das ist wichtig, dass du das gesagt hast. Es geht über Jakobus um Gerechtigkeit.
Genau.
Es geht hier gar nicht darum zu sagen, du darfst nicht reich sein. Und allein wenn wir das als Frage stellen, sage ich mal, als Christen, haben wir sehr viele schon mal nicht verstanden. Wie viele Christen glauben, wir müssen arm sein? Das ist nun mal so im Christentum so. Also ich finde, nein, es gibt so viele Geschichten im Alten Testament, wo wir sehen, wie Gott Menschen gesegnet hat, sei es die Könige, sei es sonst wen. Also darum geht es halt Jakobus überhaupt gar nicht. Es geht wirklich darum, dass wir Gottes Gerechtigkeit repräsentieren hier auf Erden. Mhm. Und was ich halt sehr interessant finde an dieser Stelle, ist auch, dass er ganz zum Schluss sagt, euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen. Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch gemästet. Also das finde ich auch sehr krass. Also man lebt einfach von dem, was man hat. Man denkt gar nicht an das, was bevorsteht, obwohl euer Schlachttag doch längst vor der Tür stand. Also er sagt es einmal so zukünftig. Es geht um diesen Schlachttag und das finde ich halt so heftig, zu wissen, er spricht von dem Gericht Gottes. Er spricht von den letzten Tagen, wo Jesus wiederkommt. Und ich habe sofort dann an diese so Gedanken gehabt über die Offenbarung selbst, wo es heißt, Jesus kommt und er kommt. Wie kommt er? Und das ist jetzt die Frage für dich. Kommt er als Richter? Kommt er als jemand, ein Dieb? in der Nacht oder kommt er als dein Bräutigam?
Ja. Yeah.
Und ich glaube, das, also cool. Das finde ich, das passt einfach zu dieser Stelle. Ihr habt gelebt und euch gemästet, obwohl euer Schlachttag doch längst vor der Tür stand. Und ich finde, das zeugt ganz eindeutig, es spricht zu Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die einfach ihr Leben genießen und nicht daran denken, was ihnen bevorsteht, dass es einen Tag geben wird, wo Gott Gericht halten wird über all das, was sie getan haben, über ihr Tun und Wirken und Handeln. Und hier ist es wichtig, okay, und wenn er kommt, wenn der König kommt, kommt er für dich als Dieb oder kommt er für dich als Bräutigam, der dich holt? Das ist ein Riesenunterschied.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ich hab mir auch dann noch aufgeschrieben, ganz kurz in knappen Sätzen, also was verurteilt Jakobus hier, so wie du das auch schon genannt hast? Also nicht Reichtum an sich, das haben wir schon besprochen, sondern dass diese Ungerechtigkeit durch Geld, richtig, wie wir mit unserem Geld umgehen, Ausbeutung von Arbeitern, Horten von Schätzen, Genuss ohne Verantwortung, Ignorieren der Gerechtigkeit Gottes. Das sind so die Dinge, die er eigentlich anspricht, und darum geht es ihm ganz, ganz extrem.
Und ich finde, was man auch so ein bisschen raushört, genau das, was du jetzt gerade sagtest, sind für mich zwei Worte. Und das ist einmal das Wort Großzügigkeit oder das Wort Gier. Und das ist, finde ich, auch etwas, was ganz schnell mit Reichtum sichtbar wird. Man sagt ja, gib dem Menschen Geld und du siehst, was in seinem Herzen ist. Gib dem Menschen so viel Reichtum. Es gibt ja diese Frage, wenn du jetzt alle Möglichkeiten der Welt hättest und du hättest jetzt 1 Million Euro, was würdest du damit machen? Das ist ja manchmal so diese Fangfrage, die man so den Leuten stellt, ne? Wenn man in irgendeiner Sendung ist oder irgendwie Leute beobachtet. Wenn du jetzt machen könntest, was du willst, und du würdest jetzt diese 1 Million Euro kriegen, was machst du damit? Und oft fängt in dem Menschen selbst an zu brodeln, was du denn alles in dem Moment für eigene Schätze sammelst. Dann will ich so lange Urlaub machen. Ich will in der Karibik, will ich ein Haus haben. Dann will ich eine Yacht haben. Ich will dies haben. Ich. Und dann will ich noch das und jenes haben. Und ich denke, das zeigt irgendwie, dass unser Herz manchmal trügerisch ist. So wie Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles andere achte auf dein Herz. Aus ihm entspringt das Leben. Das bedeutet auch in dieser Frage von Reichtum, ist das bis heute so, wenn wir wissen, wir hätten das wie zur Verfügung, für wen setze ich mich ein, wofür tue ich das? Das Herz, was in dem Moment böse ist, sagt, ich will es nur für mich, ich und meiner mir. Das ist die Gier, das ist diese Habgier. Und ich denke, das fängt an, egal wie viel Geld du hast, ob du einen Euro hast oder 1 Million Euro hast. In dem Moment geht es um deine Herzenshaltung, was mache ich damit? Will ich damit etwas Gutes tun? Will ich großzügig sein? Will ich verschenken? Weil ich weiß, das ist auch etwas, geben ist seliger als nehmen, weißt du? Und in dem Moment denke ich, es geht um so gewisse Lebensprinzipien, die Jakobus hier anspricht. Und das erinnert mich aber auch wiederum an die Zeit von Noah. Es erinnert mich auch wieder daran, wie er beschreibt, wie die Menschen hier umgehen, die zu Zeiten Noahs gelebt haben. Von wegen Saufgelage, Fressgelage, einfach in den Tag hineingelebt haben, gottlos gelebt haben. Sie haben gelebt, gottlos, als würde es keinen Morgen gegeben, weißt du? Und Gott war satt. Weißt du, Gott war satt, dass diese Menschen gottlos leben. Er hat gesagt, so geht das nicht weiter. Und ich finde, Jakobus hat einen ähnlichen Vergleich. Natürlich erwähnt er jetzt nicht den Namen Noah und nicht die Geschichte, aber er hat einen ähnlichen Vergleich und sagt, lebt nicht so. Also lebt nicht so einfach ausschweifend und gottlos, sondern kehrt um von euren Wegen.
Ich finde das Wort gottlos so gut gewählt. Genau darum geht es ja Jakobus in dieser Stelle. Und das klingt sehr harsch. Es klingt sehr, sehr hart auch. Und ich merke, wie er von Vers 1 bis 6 und dann ab Vers 7, wie unterschiedlich er zu Menschen spricht, zu den unterschiedlichen Gruppierungen, wie er zu der Gemeinde spricht und außerhalb der Gemeinde, wie er mit Menschen spricht, in dem Sinne den Reichen. Viel härter, viel direkter, weil die Wahrheit muss ausgesprochen werden. Es geht um diese Warnung vor geistlicher Blindheit. Das ist einfach Tatsache. Genauso, wie du sagst, in der Zeit von Noah, die haben ja damals gelebt und sich gar nicht darum bemüht oder sich Gedanken zugemacht, was ist eigentlich nach dem Tod, was passiert? Oder hey, lass uns gar nicht darüber erst nachdenken, wir werden wiedergeboren. Wir werden nochmal wiedergeboren und wir müssen einfach heute hier und gut leben, damit wir nachher nicht irgendwelche Ameisen werden. Wie viele Menschen glauben das heute?
Ja, das stimmt.
Und Ey, wir können das wirklich auch mal praktisch zu unserer heutigen Zeit mal so betrachten. Ich finde, diese Stelle sagt so viel aus, denn wir leben in so einem krassen Konsum und wir horten und horten und horten und da könnte man ja Bücher zu schreiben. Mhm. Und viele Menschen würden sich anklagend fühlen wahrscheinlich und sehr angesprochen und vielleicht auch so eine Wut aufsteigen. Hey, du kennst doch mein Herz gar nicht dahinter. Man hat so einen Stolz und will es einfach nicht wahrhaben. Aber auch als Christen, finde ich, müssen wir uns immer wieder prüfen.
Absolut. Ich habe ein richtig gutes Beispiel. Also ich kenne Bekannte von mir, die kommen aus einem sehr ärmlichen Verhältnis und haben sich seit 30, 40 Jahren etwas selber aufgebaut, ihre eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Und es ist so wie eine, also immer wieder, wenn ich mit ihnen spreche, merke ich, wie etwas Unversöhntes in ihnen drin ist. Und sie sagen, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe es praktisch wie jemandem bewiesen oder mir bewiesen oder meiner Familie bewiesen. Mhm. Ich habe es drauf. Ich habe es geschafft. Mhm. Und in diesen Momenten, ganz ehrlich, wenn du diesen Leuten begegnest, also ich begegne ihnen hin und wieder, die wirken so unsympathisch, so kalt. Sie haben zwar Reichtümer angehäuft, sie haben viel Geld oder viel Immobilien. Und dennoch wirkt das wie überheblich und stolz. Ich bin besser als alle anderen, auch wenn sie wissen, wie die Ursprünge gewesen sind. Ich komme aus ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte nichts. Ich kann das verstehen. Und dennoch, glaube ich, steckt hinter diesem Reichtum wie ein Götze. Das kann wie ein Götze werden für den Menschen. Und in dem Moment wie ein Fallstrick des Feindes, er zieht sie wie in die Dunkelheit. Und was ich damit meine, ist nicht in dem Moment nur allein den Luxus schlecht zu reden oder nur das Geld oder den Reichtum schlecht zu reden, sondern der Geist, der dahinter steckt und den Menschen zieht. Und ich sag, bist du im Reichtum großzügig, glaube ich, ist das eine Frucht des Geistes, in Liebe dem Menschen zu dienen mit deinem Reichtum. Ist aber dein Reichtum voller Gier, voller Habgier, voller Stolz, voller Hochmut und voller, also ich würde auch sagen, dieses Wort, was die Bibel benutzt, ist Völlerei. Ist ähnlich zum Beispiel, dass Menschen das mit ihrem Essen machen. Überhaupt nicht auf sich achten, alles in sich hineinstopfen, ist genauso ungesund und ist genauso nicht in Ordnung. Wo ich sage, wovon ist dein Reichtum bestimmt? Ist es von Großzügigkeit bestimmt oder ist es von Gier und von Stolz bestimmt? Ich, meiner und mir, ich horte für mich selbst. In diesen Momenten werden die Menschen vielleicht reicher, aber sie werden ärmer an Menschen um sie herum. Weil in diesem Moment hast du den Eindruck, okay, andere können ihnen wie nicht das Wasser reichen, aber du kommst wie zu diesen Menschen nicht dran. Sie bauen sich wie ein Imperium des Reichtums auf und sind wie verschachtelt da drin. Und ich glaube, das sind eins der wichtigsten Punkte, warum Jakobus auch so direkt ist. Und deswegen, ich liebe das voll an ihm, dass er so direkt ist, weil ich glaube, sowohl damals als auch heute, zu Menschen zu sprechen, die wirklich viele Reichtümer angehäuft haben und sich wie eine Residenz aufgebaut haben, eine Mauer, zu denen kommst du gar nicht so einfach durch. Und deswegen, finde ich, braucht es eine besondere Klarheit, eine besondere Direktheit und Gradlinigkeit zu sagen, hey, häufe dir das nicht an. Es wird verrosten und es ist nicht das, was wirklich zum ewigen Leben führt. Ich finde das genau richtig.
Ja, wo du halt jetzt von diesen Bekannten gesprochen hast, ist ja auch so ein Teil, dass man, wenn man zum Beispiel auch arm gewesen ist, man will etwas erreichen, um etwas zu füllen, was man lange nicht hatte, ne? Und man will gesehen werden, Anerkennung erhalten, weil
richtig.
Das ist ja auch ein Wunsch oder ein Schmerz, den man hat, den man quasi dann mit diesem Reichtum füllt. Und wir haben nun mal einen Vater, der uns diesen Wunsch oder diesen Schmerz nur füllen kann. Mhm. Und das Krasse ist, das ist das, was du auch schon angesprochen hast. Jetzt könnte man die ganze Podcast-Folge einmal drehen und wenden und sagen, hier geht es nicht nur um uns, sondern hier geht es auch darum, mal zu schauen, wie Gott eigentlich ist. Mhm. Und ich habe mir noch einiges dazu aufgeschrieben. Beispielsweise, Gott ist ein Gott des Gebens und nicht des Sammelns, nicht des Hortens. Ja. So wie dieses Beispiel von den Reichen. Nicht jeder Reiche ist so. Das muss man hier ganz klar sagen. Es gibt so viele Menschen, die viel haben und viel geben. Und die sind Vorbilder. Es gilt nicht für jeden Reichen. Es gilt, glaube ich, hier einfach das eigene Herz zu prüfen. Und Jakobus spricht das einfach nochmal an, um zu sagen, es gibt diesen Tag, ihr habt euch gemästet, obwohl euer Schlachttag vor der Tür steht. Mhm. Es geht nochmal darum zu wissen, was ist wirklich wichtig. Und die Schätze, die wir hier sammeln als Christen, die werden wir im Himmel ja bekommen. Und das bisschen ist schon mal falsch ausgedrückt, aber das viele auch, das, was wir hier bekommen, ist eigentlich im Vergleich zu dem, was wir, was uns im Himmel erwartet, ja, wirklich ein bisschen, ein kleines, mhm, Teil, ein kleiner Teil. Und ja, trotzdem ist er hier so gewaltig, so groß, wenn wir geben, wenn wir das Leben, diese Kultur nicht zu sammeln, sondern zu geben, Kultur mhm, des Gebens, könnte man jetzt einfach so, das so benennen, ne? Was erwartet uns alles? Und ich würde so gerne in der nächsten Podcast-Folge genau darüber mhm, sprechen. Also jetzt haben wir quasi einmal ernst und voller Wahrheit das ausgesprochen, die Gefahr, mhm, die Jakobus hier anspricht. Und jetzt werden wir in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen, wie Gott eigentlich ist und wozu er uns eigentlich ermutigt zu sein, genauso wie er.
Mhm. Richtig gut. Ja? Yes. Okay.
Dann würde ich sagen, bis gleich.
Bis gleich.